Also nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr mit uns gemeinsam die nächsten 60 Minuten verbringt beim Online-Live-Event mit Bodo. Und das Thema ist heute, wieso uns Demut zur Gelassenheit führt. Und dazu wird Bodo uns an einigen Gedanken teilhaben lassen. Und in bewährter Struktur gehen wir so vor, dass ihr ungefähr 30 Minuten einen Impuls zum Thema hören werdet. Und nach diesen 30 Minuten seid ihr dann herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen, die euch im Laufe des Impulses entstanden sind. Für diejenigen unter euch, oder die meisten kennen wahrscheinlich mittlerweile die Zoom-Funktion ganz gut, trotzdem noch mal eine kurze Einführung in Zoom. Also das eine ist, dass wir euch bitten, euer Mikrofon auf stumm geschaltet zu lassen und es nur dann die Stummschaltung aufzuheben, wenn ihr etwas mitzuteilen habt. Für das Fragenstellen nutzt ihr bitte die Handheben-Funktion, denn das Schöne an der Handheben-Funktion ist, dass wir genau sehen, wer als erstes die Hand gehoben hat. Das heißt, wenn ihr eine Frage stellen wollt, dann nutzt ihr bitte unter Reaktionen die Handheben-Funktion. Und es wird dann so sein, dass ich euch dann dazu auffordere, eure Frage zu stellen, sodass Bodo dann auf eure Frage antworten kann. Es kann manchmal sein, wenn es eine ältere Funktion, eine ältere Version von Zoom ist, die ihr nutzt, dass es diese Handheben-Funktion nicht gibt. Dann stellt ihr bitte eure Frage direkt an mich über den persönlichen Chat, über die Chat-Funktion. Und dann werde ich versuchen, das zu integrieren. Um es so komfortabel wie möglich zu machen, könnt ihr rechts oben im Fenster die Ansichtfunktion nutzen und dort geht ihr auf Sprecheransicht, damit ihr auch den Sprechenden immer im Bild habt. Ja, also nochmal vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei seid und dann übergebe ich an dich, lieber Bodo.
Ja, vielen Dank, lieber Mirko, und auch nochmal herzlich willkommen hier in der heutigen Runde. Ganz bevor wir überhaupt mit dem Thema Demut beginnen, ihr habt ja gerade den Song gehört. Und Mirko, vielen Dank, dass du den ausgesucht hast. Das ist ein ganz besonderer Song. Und zwar war ich im Herbst letzten Jahres mit einigen Teilnehmern im Kloster und zu einem dreitägigen Kurs. Und ich hatte dort 25 Teilnehmer. Und ja, eines Morgens zur Meditation kam dann einer dieser Teilnehmer auf mich zu und sagte: Bodo, darf ich zur Meditation ein Lied spielen auf dem Piano, das in dem Kursraum stand? Das habe ich gerade komponiert und das heißt Stille. Und er saß in der Laudes, in der Morgenandacht und da ging es um das Thema Stille. Und als er dann aus der Basilika herauskam und im Kursraum dieses Piano sah, hat er dann dieses Stück komponiert. Direkt morgens um 5 Uhr oder um 5:30. Und das ist daraus entstanden und er hat es Stille genannt. Und ja, schön. Also vielen Dank, Mirko, dass du das ausgewählt hast. Das war wunderschön damals, als wir dann in die Meditation gegangen sind, wir in der Stille waren und dann er sich ans Piano gesetzt hat und dieses Lied gespielt hat. Das war ein sehr bezaubernder Moment. Ja, Demut ist das Thema. Da fragt sich vielleicht der eine oder andere, wieso möchte Jansen, wieso möchte Bodo über Demut sprechen? Das ist ja in unserer heutigen Zeit, in der Leistungsgesellschaft, nicht unbedingt etwas, was gerade so en vogue ist, ne? Also, da geht es ja eher um Hochmut, vielleicht auch, wenn ich Karriere machen will, um Selbsterhöhung. Da geht es darum, dass ich alles weiß, bestenfalls sogar noch besser weiß als die anderen. Da geht es darum, dass ich alles unter Kontrolle haben will. Und da geht es um ganz andere Haltungen oder auch ja, ein anderes Bewusstsein in der Leistungsgesellschaft und im Wettbewerb, um zu dem Erfolg zu kommen, den die Leistungsgesellschaft mit sich tragen kann. So, und jetzt geht es um Demut. Ja, ich sage auch ganz gerne, es geht nicht nur um Demut, es geht um Demut, Geduld und Gelassenheit, wobei die Fähigkeit zu Geduld und die Fähigkeit zu Gelassenheit ist letztendlich nur eine Konsequenz aus einer Haltung, die ich mal Demut nennen möchte. In der Regel des Heiligen Benedikt zum Beispiel, aber auch im Apophthegma Patrum, das ist das Buch der Weisung der Wüstenväter, Da geht es sehr häufig um die Demut. Wenn ich in die Regel des heiligen Benedikt schaue, sind allein 12 Dimensionen der Demut beschrieben. Und da fragt man sich natürlich, ja, wieso Demut? Wieso brauchen wir Demut? Worum geht es überhaupt, Demut? Und ich habe schon vor 7 Jahren bei meinem ersten, vor 10 Jahren von meinem ersten, in meinem ersten Klosteraufenthalt eine Beschreibung gefunden, die fand ich ganz spannend. Nämlich, die Demut ist der Mut, in die Tiefen seines Selbst hinabzusteigen und auch seinem Schatten ins Gesicht zu schauen. Ja, das ist natürlich jetzt erstmal eine sehr intensive Aussage, aber letztendlich hat das etwas damit zu tun, sich als Ganzes wahrzunehmen und sich nicht nur als Ganzes wahrzunehmen, sondern sich insbesondere als Ganzes auch anzunehmen. Und zwar so, wie wir sind, in unserer ganzen Würde. Und wenn wir über Demut sprechen, dann sprechen wir nicht über das Objekt, wie das häufig in der Leistungsgesellschaft der Fall ist. Ja, da werden ja Menschen objektiviert zu Funktion und Position. Da spielt die Persönlichkeit des Menschen überhaupt keine Rolle. Da müssen die Menschen funktionieren. Aber wenn wir dann die Demut ins Spiel bringen, dann geht es plötzlich um das Subjekt. Dann geht es um die ganz eigene Würde, um die eigene Haltung, um die eigenen Werte. Und das ist etwas, wovon Rochefort sagt, ein französischer Schriftsteller, dass wer sich selbst gefunden hat, nichts mehr auf dieser Welt verlieren kann. Und als ich vor 3 oder 4 Jahren Anselm Grün angesprochen habe, weil ich mit dem Begriff Gott nicht so ganz viel anfangen konnte und auch die Kirche für mich vorbelastet habe und mir die Regel des heiligen Benedikt, die Wüstenväter und genauso wie die Bibel mich nicht so ansprach, wie ich es vielleicht gut gebrauchen könnte, habe ich Anselm Grün eine Frage gestellt, die ich sehr kritisch fand, die er aber Gott sei Dank für mich dann doch ganz gut beantwortet hat. Ich habe ihm nämlich die Frage gestellt, lieber Anselm, was unterscheidet eure Suche nach Gott, also die Mönche nach Gott, von meiner Suche nach mir selbst? Und er sagte, im Grunde genommen nichts. Schon die alten Wüstenväter haben gesagt, dass der Weg zu Gott führt über die Selbsterkenntnis. Und das war für mich ein Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, Mensch, dann sind diese ganzen Schriften, ob nun die Bibel, die Wüstenväter oder aber die Regel des heiligen Benedikts, auf jeden Fall auch Selbsthilfe, Lebenshilfebücher, die mich dabei unterstützen, mir meiner selbst bewusst zu werden. Also es ging darum, das Geheimnis unseres Lebens zu lüften, das Rätsel zu lösen. Wer sind wir denn überhaupt? Und ich glaube, diese Frage interessiert viele Menschen brennend. Wer bin ich denn? Und wieso verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Wieso mache ich das jetzt so und wieso mache ich das jetzt so? Und über diese Brücke, die Anselm mir dort als Nichtmönch gebaut hat, habe ich plötzlich festgestellt, okay, Demut ist nicht nur etwas, wo wir in Ehrfurcht vor jemandem oder etwas niederknien, uns klein machen, uns erniedrigen, aus Angst davor nicht zu genügen, sondern Demut ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die dazu führt, dass wir uns selbst besser kennenlernen. Und seitdem habe ich mich mit dem Begriff Demut näher beschäftigt, nämlich genauso, wie er beschrieben worden ist, den Mut zu haben, in sich selbst hineinzugehen und zu versuchen, sich ein bisschen besser kennenzulernen. Ich möchte dem einen oder anderen ein Bild geben, um das vielleicht bildhafter zu machen. Ich habe gerade von Geheimnislüften gesprochen oder auch ein Rätsel zu lösen. Stellt euch vor, es gibt diese Rätselhefte. Ja, und das ist ein Sudoku. Und es braucht ein bisschen Übung, um dann herauszufinden tatsächlich, wie ich dieses Rätsel lösen kann. Es braucht Übung. Und vielleicht kann ich mit diesem Bild auch mir selbst begegnen, indem ich versuche jetzt mal das Rätsel zu lösen, dass ich selbst bin. Und ich probiere ein bisschen aus und ich schaue ein bisschen rum, wieso ist das so, wieso ist das so. Ich setze hier mal was ein und es geht um das ständige Üben. Das ständige Üben darin, das Geheimnis, das Rätsel zu lüften. Und diese Demut, die ist eben, wie gesagt, eine sehr wichtige Voraussetzung dafür. Ich habe dann mich näher mit der Demut beschäftigt, so wie die Wüstenväter das eben auch gemacht haben und habe verschiedene Dimensionen der Demut. Also einmal der Demut mir selbst gegenüber. Ja, das heißt nichts anderes, wie ich gerade gesagt habe, die Bereitschaft, sich anzunehmen, so wie ich bin, und nicht etwas in mir abzustoßen. Jeder von uns hat Gegensätze in sich. Das Gesunde, das Kranke, das Intelligente, das weniger Intelligente, das Jähzornige, das Einfühlsame, die Freude, die Trauer. Einfach zu akzeptieren, dass alles zu uns gehört. Die eine Seite, die helle Seite und auch die dunkle Seite. Dann hat die Demut aber eben auch noch eine weitere Dimension, zum Beispiel, wie ich mich meiner Mit- und Umwelt gegenüber entgegenbringe. Also das, wir haben bei uns ein Buch im Unternehmen, das wir sehr häufig bewegen, durch Begegnungen wachsen. Und wenn ich jetzt meinen Mitmenschen nicht mit Demut, sondern mit Hochmut begegne und Selbsterhöhung und ich sage, meine Meinung ist die einzige Meinung und nicht eine von vielen Meinungen, dann nehme ich mir damit die Möglichkeit, mich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Und letztendlich pflastert die Demut den Weg zur eigenen Wahrheit. Und je bewusster ich mir meiner selbst bin, je besser ich mir begegne, je besser ich mich kennenlerne, desto gelassener kann ich sein den Dingen, die mir oder die um mich herum geschehen. Weil ich das Wohlbefinden, das ist ja die Eudaimonie, wir haben im letzten Impuls darüber gesprochen, in dieser Verzicht, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen. Und es geht da letztendlich darum, für sich ein Leben zu gestalten, dass das in dem mein Wohlbefinden möglichst unabhängig ist von den äußeren Umständen. Also eine Pandemie, dass eine Pandemie wie die, die wir erleben, die Entscheidungen der Politiker, die wir gestern erfahren haben, eben nicht dazu führen, dass ich mich darüber aufregen muss, sondern dass ich dem gleichmütig, gelassen dort entgegentreten kann. Und die Voraussetzung dafür ist eben, dass ich mich nicht an etwas hänge, mein Wohlbefinden an etwas hänge, was außen gestaltet ist, sondern ich diese innere Haltung entwickle, ich mir dessen bewusst bin, was mich innerlich hält. Und ja, das generiere ich eben, wenn ich eben diese meine Selbsterkenntnis erweitere. Friedhof Bergmann, der Begründer des New Work, hat ja Arbeit zum Beispiel auch als etwas beschrieben, was dazu dient, die Selbstunkenntnis zu überwinden. Ja, also da geht es weniger um Methoden, sondern es geht einfach darum, die Zeit, die wir erfahren, die wir erleben, dafür zu nutzen, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen, das Rätsel zu lösen, das Geheimnis zu lösen und herauszufinden, wer bin ich? Also den Weg zu finden nach Delphi, zum Apollo-Tempel, in dem es ja darum geht, die Frage eben zu beantworten. Ja, und diese Demut, wie gesagt, ist einmal der Mut, in die Tiefen seiner selbst hinabzusteigen, sich selbst so ein bisschen zu befragen und zu hinterfragen und erstmal sich so zu sehen, wie ich bin. Das andere ist eben die Demut gegenüber meiner Mit- und Umwelt. Das heißt, dass ich eben dazu bereit bin, auf mein Umfeld zu hören, Kritik zum Beispiel nicht abzuledern, sondern zu respektieren, anzunehmen und zu sagen, ja, da an dem, was du sagst, könnte was dran sein. Ich habe hierdurch die Chance erhalten, mich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Und wenn es um die Mit- und Umwelt geht, dann geht mit der Demut natürlich auch Verhaltensweisen einher. Und die Frage habe ich mir auch gestellt, durch welche Verhaltensweisen vermittle ich denn mir selbst und anderen gegenüber Demut? Ja, wir hatten das letzte Mal über Disziplin gesprochen und eine Verhaltensweise, die für Disziplin steht, ist das sich überwinden. Aber durch welches konkrete Verhalten lebe ich denn Demut in dem Sinne, wie ich sie gerade beschrieben habe? Das sind Taten wie ich höre. Nicht ich spreche, sondern ich höre. Ich sehe, ich fühle, ich schweige, ich beobachte. Beobachten heißt nicht bewerten, sondern beobachten. Ich gedulde mich und ich warte. Ja, und das kann jeder für sich mal selbst reflektieren, wie sehr er oder sie dazu in der Lage ist, zu hören, anstatt zu sprechen. Ja, wirklich etwas zu sehen, zu fühlen, zu schweigen, zu beobachten, anstatt zu bewerten, sich auch zu gedulden und auch etwas auszuhalten und zu warten. Und je leichter mir diese Eigenschaften fallen, das könnte dafür ein Indiz sein, dass ich dem, was der Demut entspricht, dem Verhalten, das der Demut entspricht, schon ein Stück weit näher gekommen bin. Also letztendlich ist Demut die Grundlage auch für den rechten Umgang miteinander. Ja, das heißt aber auch Demut, dass ich mir dessen bewusst und auch dazu bereit bin, mich zum Beispiel auch in die Abhängigkeit zu begeben. Ich bin hier gerade in einem Interview, also ich war gerade in einem Interview zu einer Zeitschrift und da hatten wir auch darüber gesprochen, dass die Menschen die Menschen nutzen, um Dinge zu erreichen und dass die Welt genau deshalb so ein Stück weit aus den Fugen geraten ist. Und ich habe dann ergänzt, ja, dass wir Menschen in unserer Vorstellung von Selbstbestimmung und Freiheit uns dass es schwierig für uns ist, uns in Abhängigkeit zu einem Menschen zu begeben, wir uns dafür aber lieber in die Abhängigkeit zu Dingen begeben. Also wir sind lieber von Dingen abhängig als von Menschen. Und ich erinnere mich an eine sehr entscheidende Situation während der Pandemie. Das habe ich in meinem neuen Buch beschrieben. Es war das Wochenende nach dem 16. März. Da bin ich zu meiner Frau gegangen und habe ihr die Frage gestellt, Claudia, was ist denn das, was bleibt, wenn uns alles genommen wird? Denn das war die Befürchtung damals vor einem Jahr, genau einem Jahr. Und sie überlegte kurz und sagte, ja, solange wir uns haben und solange wir ein Dach über den Kopf haben und ein Fahrrad, ist alles in Ordnung. Und das hat mir so deutlich gemacht, dass die Abhängigkeit zu einem Menschen, dass wir einander haben und uns gegenseitig brauchen, um ein Leben gemeinsam gestalten zu können, viel schwerer wiegt als die Abhängigkeit von Dingen, aber es eben etwas mit Demut zu tun hat, sich auch darauf einlassen zu können, zu sagen, ja, ich bin von dir abhängig oder mein Leben und meine Entwicklung ist von dir abhängig. Ich glaube, dass das sehr vielen Menschen schwerfällt, aber letztendlich ist das die Voraussetzung dafür, dass auch Gemeinschaft gelingen kann. Und in der Gemeinschaft lässt sich natürlich auch den äußeren Umständen, den äußeren Turbulenzen wie einer Pandemie wesentlich stärker begegnen. Wir kennen das auch aus der Neurobiologie, ja, dass immer dann, das gab Versuche mit Affen, die konfrontiert worden sind, mit bellenden Schäferhunden, die in dem Moment, wo sie sich zueinander zugewendet haben, die Affen, diesen Stress viel besser aushalten konnten. Also führt die Demut, die Bereitschaft, eben auch für sich anzuerkennen, dass ich abhängig bin von anderen und eingebunden bin in eine Gemeinschaft, führt eben auch dazu, dass wir mit widrigen Umständen wesentlich gelassener umgehen können. Ja, also ist eben, wenn es darum geht, diese Selbsterkenntnis auszubauen, sich selbst zu begegnen, ist Demut eine sehr wichtige Eigenschaft, Fähigkeit und die Bereitschaft, um in der Begegnung mit anderen Menschen wachsen zu können. Wenn wir hochmütig sind, um es mal entgegenzusetzen, dann sind wir nicht dazu in der Lage, uns als Mensch weiterentwickeln zu können, weil wir ohnehin alles wissen, alles besser wissen und wir auch niemanden brauchen, um uns weiter glauben, niemanden zu brauchen, um uns weiter zu entwickeln. Und das ist für mich auch so ein Beispiel dafür, weshalb es uns schwerfällt, in der heutigen Zeit über Demut zu sprechen, weil eben in der Leistungsgesellschaft und im Wettbewerb es um genau das Gegenteil geht, dafür in Hochmut, dafür in Leistungsdruck und Leistung führen eben zu den zu dem vermeintlichen Wohlbefinden, zu dem vermeintlichen Glück. Und das sind natürlich Dinge, die eher dazu führen, dass ich mich von mir selbst entfremde und meine Identität suche und auch glaube, in den Dingen zu finden. Ja, in dem Status, in dem Auto, in dem Titel. Und je mehr ich mich mit diesen Dingen identifiziere, desto weiter entferne ich mich von mir selbst, von meiner Würde, meiner Haltung, von der Antwort auf die Frage, wer ich wirklich bin. Also das ist für mich nochmal so ein schönes Beispiel, dass man dort aufnehmen kann, dass eben dieser Hochmut letztendlich zur Entfremdung führt und damit ich abhängig bin von diesen Dingen, weil ich mich mit ihnen identifiziere. Und wenn dann so eine Krise kommt wie jetzt und die Gefahr besteht, dass mir diese Dinge, mit denen ich mich identifiziere, genommen werden, ja, das schicke Auto, wer bin ich denn noch, wenn ich das nichts mehr habe? Wer bin ich denn noch, wenn ich nichts mehr vorzuzeigen habe? Dass mich das natürlich gänzlich ungelassen sein lässt in so einer Pandemie, weil ich eben Angst davor habe, dass mir das genommen wird, womit ich mich identifiziere. Ja, und dem gegenüber steht nicht das sich identifizieren und sein Wohlbefinden abhängig machen von den Dingen. Dem gegenüber steht eben das sich verbinden mit sich selbst, mit seiner eigenen Haltung, mit Antwort auf die Frage, was ist denn das, was sind meine persönlichen, wirklichen, ehrlichen Träume und nicht die, die mir als solche verkauft worden sind und mir auch schnell wieder genommen werden kann. Also das zeigt vielleicht so ein bisschen den Zusammenhang zur Demut auch, dass eben nicht die Demut an sich zur Gelassenheit führt, sondern die Demut führt zur größeren, stärkeren Selbsterkenntnis, zu größerem Selbstbewusstsein dadurch. Also ich werde mir meiner selbst bewusst und je bewusster ich mir meiner selbst bin, desto unabhängiger bin ich mit meinem Wohlbefinden von den äußeren Umständen. Das setzt aber auch voraus, dass Demut das Bewusstsein darüber ist, dass ich weiß, dass ich nichts weiß. Dass wer Coach ist hier in der Runde, der weiß das. Das ist so eine Coaching-Grundhaltung. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Denn wenn ich etwas weiß, dann stelle ich keine Fragen mehr, dann weiß ich ja alles. Aber wenn ich mir vorstelle, ich weiß nichts, wie so ein Reporter, ein Redakteur, wie derjenige, mit dem ich hier gerade sitze, der denkt auch, okay, ich weiß jetzt erstmal nicht so viel über diesen Menschen, also frage ich. Und weil ich frage, bekomme ich Antworten und erfahre etwas. Und das kann ich auch mir selbst gegenüber sagen, so ich weiß also noch gar nicht so viel von mir, also stelle ich mir Fragen und versuche herauszufinden, wer ich denn tatsächlich bin. Also bedeutet Demut auch erfahren zu wollen, wer wir sind und was unser Leben bedeutet. Ja, und das ist natürlich in einer Gesellschaft, wo Demut vielleicht anders interpretiert wird, als wofür es auch gut sein und stehen könnte, natürlich etwas schwierig. Dann habe ich gelernt im Kloster, dass Demut auch die Erkenntnis ist, dass wir als Mensch mehr brauchen als körperliche, materielle und oberflächliche Befriedigung. Ja, dass wir also, wie ich gerade gesagt habe, dass dieses Wohlbefinden nicht aus den körperlichen, materiellen Dingen steht, sondern eben aus uns selbst heraus entsteht. Dass wir da selbst ganz gut klarkommen. Ja, dann ist, glaube ich, auch wichtig im Zusammenhang mit der Demut, auch das hatte ich gerade im Gespräch, das war sehr schön. Wir saßen hier und wir haben über Achtsamkeit gesprochen und Achtsamkeit bedeutet ja zu üben, das, was ich gerade tue, bewusst wahrzunehmen von außen. Also wenn ich jetzt hier sitze, dann könnte ich das so beschreiben, dass neben mir auch ein Bodo sitzt, der sich dabei beobachtet, wie er mit euch in den Dialog tritt und genau schaut, wie fühlt er sich gerade, was sagt er gerade, ist das in Ordnung, was er sagt. Also ich mache mir bewusst, was ich tue. Und das ist natürlich ein bisschen spooky, sich das so vorzustellen. Aber dann brachte gerade der Jan die Aussage rein, ja, ist es das Gewissen? Und ich glaube, genau das ist das. Also eine Instanz, die auch der Demut zuzusprechen ist, ist das Gewissen. Also Demut entsteht durch das Bewusstsein, dass ich mich selbst nicht belügen kann. Das heißt also, dass wenn ich zur Stille komme, es letztendlich das Gewissen ist, was zu mir spricht und einschätzt, ob das, was ich gerade tue, in Ordnung ist. Und das kann ich im Angesicht meines Spiegelbildes erfahren, das kann ich in der Stille erfahren, aber Demut und ist letztendlich eine ganz wunderbare Möglichkeit, um sich dessen bewusst zu werden, dass das, was mir darüber berichtet, dass das, was ich tue, in Ordnung ist oder nicht, letztendlich mein Gewissen ist. Ja, es gibt sehr viel noch. Ich habe gerade vom Schweigen gesprochen im Zusammenhang auch mit der Demut. Das setzt eben auch voraus, dass wir schweigen. Also Demut hat immer was mit Schweigen zu tun. Denn wenn ich nicht schweige, dann höre ich dieses Gewissen nicht, dann höre ich diese innere Stimme nicht. Und dann habe ich eben auch keine Möglichkeit, mir dessen bewusst zu werden. Und der Umgang mit dieser inneren Stimme hat auch wieder etwas mit Demut zu tun, nämlich, dass ich das annehme, was meine innere Stimme mir sagt. Dass ich darauf vertraue, dass das, was meine innere Stimme mir sagt, dass ich das annehme und dann tatsächlich auch in die Umsetzung bringe. Auch da will ich euch ein Beispiel geben. Da haben manche Menschen mich manchmal gefragt, wenn ich Vorträge halte oder auch jetzt, wenn ich über diese Themen hier spreche. Ja, bereitest du dich darauf vor? Wie gehst du damit um? Da ist es tatsächlich so, dass ich mich in meinem Leben in den letzten 10 Jahren, würde ich sagen, noch auf keinen Vortrag oder auf einen Impuls vorbereitet habe. Ich weiß, bevor ich etwas sage, nicht, was ich sage. Und wenn wir gleich fertig gesprochen haben, habe ich schon wieder vergessen. Das heißt also, dass die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, ich eben nicht nur versucht habe zu lesen oder theoretisch zu lernen, sondern über eine gemachte Erfahrung tatsächlich auch zu fühlen. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Mich hat mal eine Beraterin gefragt, die sagte, ja, Bodo, ich erzähle ganz häufig von eurer Geschichte. Und wie kann ich den Chefs denn das so vermitteln, wie wichtig das ist? Und da habe ich zu ihr gesagt, erzähl nicht unsere Geschichte, sondern lebe dein Leben so, dass du deine Geschichten erzählen kannst, weil sonst ist es wie bei einer Coverband, ist vielleicht auch nicht schlecht, aber nicht wirklich authentisch. Ja, und das ist das, wozu ich wirklich auch einladen möchte, dass, wenn ich über diese Dinge spreche, das vielleicht zu glauben oder auch nicht zu glauben, vielleicht eher nicht zu glauben, sondern einfach auszuprobieren. Ja, da in die Selbstbeobachtung zu gehen, zu sich hinterfragen, mal den Begriff Demut einfach zu nehmen und sich damit zu beschäftigen. Da kann man sich ein ganzes Leben lang mit beschäftigen. Und wenn ich dieses Bild ablege, das viele Menschen von der Demut haben, nämlich dass das etwas Erniedrigendes ist, sich Kleinmachendes ist, dann wir ein neues Bild entwickeln, dass die Demut etwas sehr Elementares ist auf dem Weg, uns selbst ein bisschen kennenzulernen, dann habe ich vielleicht auch eine höhere Bereitschaft dazu, mich dem Begriff Demut ein bisschen näher auch damit zu beschäftigen. Ja, das Letzte, und das hatte ich ja auch in die Einladung mit reingeschrieben, dass Demut und Gelassenheit eben, ja, ich hatte von dem Theologen Reinhold Niebuhr gesprochen, Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, gibt mir den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gibt mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Und diese Unterscheidung ist das, worum es geht, sowohl in der stoischen Philosophie als auch bei den Benediktinern. Sie sprechen von der sogenannten Discretio. Die Discretio heißt es, die Fähigkeit, unterscheiden zu können, genau zwischen dem, was ich ändern kann und was ich nicht ändern kann. Und um überhaupt das annehmen zu können, was ich nicht ändern kann, braucht es eben auch diese Demut, das Bewusstsein, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe und sehr viel von dem, was mir widerfahren ist, ohne mein Dazutun entstanden ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns dabei hilft, gelassen zu sein, nicht zu sehr festzuhalten an dem, was wir vermeintlich ganz allein erreicht haben. Denn das, worauf wir jetzt schauen dürfen, jeder von uns, auf seine Geschichte, auf seine Erfolgsgeschichte, ist tatsächlich nur zu einem Bruchteil der eigene Verdienst, weil zu viele äußere Faktoren da Einfluss gehabt haben, die eben nicht unter unserer Kontrolle stehen. Und ich glaube, dass mit diesem Bewusstsein, dass das nicht allein der eigene Verdienst ist, auch der Obstatz-Bohm-Weg ist sehr weit davon entfernt, mein Verdienst zu sein, sondern das ist der Verdienst ganz vieler Menschen, die irgendeinen Input gegeben haben und sich vielleicht noch nicht einmal dessen bewusst sind, dann fällt es einem auch leichter, diese Dinge wieder loszulassen. Dann hält man da nicht so krampfhaft dran fest. Ja, also bedeutet Gelassenheit eben auch, bedeutet Demut, die Gelassenheit zu haben, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gut, so viel erstmal von mir. Das war jetzt ziemlich viel Input. Ich will mal sagen, krasse Nummer von der Dichte her. Aber wir haben ja Zeit, miteinander zu sprechen. Und ich glaube, wir könnten 12 Impulse pro Jahr zum Thema Demut machen. Es wird immer die gleiche Intensität haben, weil es einfach so hochspannend ist. Und das ist eigentlich ein bisschen, was ich bewirken wollte heute, dass euch so ein bisschen Lust zu machen. Einfach den Begriff Demut anders zu sehen und sich damit zu beschäftigen. Alles andere kommt von selbst. Einfach neugierig drauf zu schauen, mal ein Buch zu lesen, ein paar Definitionen zu lesen, ein paar Aphorismen zu lesen und darüber ins Nachdenken zu kommen und einfach zu der Erkenntnis zu kommen, Mensch, diese Demut ist doch echt eine geile Sache.
Vielen Dank, lieber Bodo, erstmal für deine Impulse und deine wertvollen Gedanken. Wie ich eingangs sagte, seid ihr jetzt herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen. Nutzt die Handheben-Funktion, um euch dafür anzumelden sozusagen. Und wir haben auch schon die erste gehobene Hand und das ist von der Katja.
Hallo, grüßt euch. Also viele Grüße aus Essen. Erstmal. Bodo, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wenn du sagst, Mut in die Tiefe deines Selbst zu gehen und deinen Schatten ins Gesicht zu sehen. Mhm. Wenn dich dieser Schatten, wenn der richtig schwarz ist,
ja.
Und wenn der dir Angst macht.
Ja.
Und wenn du, wenn du keine Luft zum Atmen kriegst, wenn es die Kehle zuschnürt, was du siehst, was tust du da?
Also, der Schatten ist da, ob du ihn dir anschaust oder nicht. In dem Moment, wo du ihn nicht anschaust, treibt er sein Unwesen im Dunkeln. Also, er treibt sein Unwesen, ganz sicher. Also du kannst ihn als Feind bezeichnen, du kannst aber auch ihn als Hausfreund bezeichnen und versuchen, dich mit ihm zu arrangieren. Er ist definitiv da. Und wenn ich über Angst spreche, das Wort Angst kommt ja von Enge. Und das Wort Angst, die Urangst des Menschen entsteht unter der Geburt. Ja, also ich bin nicht Mutter geworden. Ich kenne dieses Gefühl des Respekts, der Angst vor der Geburt nicht. Aber ich glaube, ich habe da häufig davon gehört, dass es diese Angst gibt und auch die Angst davor, was dann geschieht. Was ist denn dann? Ich weiß ja gar nicht, was los ist. Und wenn ich jetzt mal diese Urangst nehme, die unter der Geburt im Geburtskanal entsteht, dann ist das diese Enge. Und jetzt gibt es die Möglichkeit oder die Hoffnung, die da ist, wenn ich durch diese Angst hindurchgehe, dann öffnet sich mir am Ende dieses Kanals eine neue Welt, ein neues Licht. Wenn ich aber mich sträube, ich mich quasi, dann wird aus der Angst Furcht und dann bleibe ich in dieser Angst stecken. Also das Gefühl der Angst bietet auch immer die Chance, ja, etwas Neues zu entdecken, das hinter dieser Angst liegt. Und das erfordert Mut. Und das ist damit ein Stück weit gemeint. Und das, was es dafür braucht, ist natürlich Vertrauen. Aber Vertrauen ist nicht etwas, was ich wollen kann. Ja, genauso wie ich auch nicht Verantwortung wollen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, liebe Katja, vertrau jetzt. Sondern Vertrauen entsteht nur in dem Moment, wo ich dir Gründe dafür liefere, dass Vertrauen in dir entsteht. Auch Verantwortung. Ich kann jetzt nicht sagen, übernehme jetzt Verantwortung. Das geht nicht. Sondern Verantwortung entsteht nur in dem Moment, wo ich dir Gründe dafür liefere, die dazu führen, dass du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Also ich kann Verantwortung nicht wollen, ich kann Vertrauen nicht wollen, sondern es geht darum, auch für dich herauszufinden, und das ist vielleicht so ein Umweg auch, zu sagen, wo gibt es Momente, wo ich Angst hatte, durch die ich hindurchgegangen bin und sich für mich daraus etwas Neues im Leben erschlossen hat. Ja, und dann sich dieser Angst zu stellen, sie nicht zu bekämpfen. Das ist das Schwierigste, was wir machen können. Widerstand erzeugt Widerstand. Also der Widerstand ernährt sich aus dem Widerstand. Indem du sagst, ich bekämpfe diese Angst, ja, wird diese Angst immer größer. In dem Moment, wo wir in der Meditation sitzen, sagen, ich bekämpfe diesen Gedanken, wird dieser Gedanken immer hartnäckiger und schlimmer. Ja, es geht nicht darum, mit den Gefühlen, gegen die Gefühle zu kämpfen, sondern mit ihnen zu ringen. Man kennt das beim Aikido oder beim Ringen selbst. Ich nehme die Kraft des anderen und wandle sie um in eine für mich interessante Richtung. Betrachte die Angst als Hausfreund, ja, die dich ärgern will, die dich proben will, die dich wachsen lassen will. Vielleicht personifizierst du sie als Lehrer. Ja, vielleicht sagst du der Angst auch, gibst du der Angst auch einen Namen und sagst, hey, wer bist du? Was willst du? Was willst du mir zeigen? Wichtig ist anzunehmen, sie ist da, ob du willst oder nicht. Ja, und schau auf sie und alles, was daraus entsteht, auch die Gedanken. Katja, du bist nicht verantwortlich für deine Gedanken. Du bist verantwortlich, wie du mit deinen Gedanken umgehst. Ja, und dann kannst du überlegen, okay, und das ist ja deine freie Entscheidung. Ja, vertiefe ich jetzt den destruktiven Gedanken? Flüchte ich mich in die Angst? Oder aber, ja, ich sage, okay, wunderbar, ich bin nicht die Angst, sondern die Angst ist in mir. Was mir dort hilft, ist ganz häufig, das nennt sich Psychogramm. Das kommt von Professor Julius Kuhl. Das haben wir auch schon im Curriculum bei uns gemacht, dass ich versuche, ich spüre, wie das Gefühl in mir aufsteigt. Und dann versuchst du dir vorzustellen, wie das Gefühl aussieht. Also erstmal, wo beginnt das Gefühl? Unter der Bauchdecke, unterm Brustkorb, vielleicht woanders? Dann, wo entsteht es? Wie sieht es aus? Welche Form hat es? Ist es rund? Ist es eckig? Ist es spitz? Welche Farbe hat es? Und indem du dieses Gefühl einfach auf diese Art und Weise beobachtest, und wir haben ja gerade gehört, das Verb, was mit Demut einhergeht, ist nicht bewerten, du bewertest es nicht. Identifizierst dich nicht damit, du beobachtest es, ja, gewinnst du schon eine Distanz zu diesem Gefühl und kannst damit viel leichter umgehen. Das ist so mal eine Empfehlung und ich möchte dir auch eine Buchempfehlung geben, nicht eines konkreten Buches, aber inhaltlich. Da geht es um das Thema Logotherapie und die Logotherapie befasst sich sehr stark mit dem Umgang von Angst auch. Ja. Und das ist ein wunderbarer, das gehört ja, ist ja die dritte Wiener Schule der Psychotherapie. Analyse nach Freud und Adler kam Viktor Frankl, das ist der Begründer, der im KZ gelebt hat vorübergehend gelebt hat, dort die Zeit überstanden hat und aus dieser schwierigen Zeit heraus, wo er vollkommen ohnmächtig war und den äußeren Umständen ausgeliefert war, trotzdem für sich Wege gefunden hat, genau damit umzugehen. Und dann kommen wir zu dieser Formel Sinn. Ja, das ist das Thema Sinnzentrierung, größer Angst, größer Unlust. In dem Moment, wo ich für mich etwas finde zu tun, was mir sinnvoll erscheint, überwinde ich auch meine Angst. Ich glaube, das Beispiel hatte ich beim vorletzten Impuls mal gegeben. Ja, die Kinder spielen auf dem Eis, das Kind bricht ein und in dem Moment ist es mir extrem sinnvoll, das Kind zu retten und ich überwinde meine Angst und springe hinterher, um das Kind zu retten. Also du kannst deiner Angst mit Sinn begegnen, du kannst deiner Angst mit Freundschaft begegnen, du kannst deine Angst einfach sie annehmen und sie beobachten. Das sind mal so ein paar Beispiele dafür, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Und wenn du dich da alleine nicht stark genug fühlst, dann ist es auch gut, bei jemanden zu fragen, der dich dabei unterstützt. Wenn es eine starke Angst ist. Passt es so für dich?
Schauen wir mal, ja.
Okay. Okay. Vielen Dank, Katja. Die nächste Frage von Roy.
Ja, lieber Bodo, ganz herzlichen Dank nochmal für den Impuls zur Demut. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man damit umgehen kann. Und möchte einleiten in meine Frage mit einem Lieblingssatz von mir, von Walter Kohl. Vorgesetzter wird man durch Ernennung zur Führungspersönlichkeit, durch konstante Arbeit an sich selbst und Beharrlichkeit. Und eine Frage an, oder zwei Fragen an dich. Das eine ist, du hast ja auch mal eine Lebensphase gehabt, wo du Kritik nicht angenommen hast, sondern in die Schublade gepackt hast. Ja, wie gehst du damit um, wenn diese Hochmut von früher ab und zu mal wieder durchkommt oder durchbricht? Das eine, das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie kann man damit umgehen, wenn man mit von zu vielen Vorgesetzten und zu wenig Führungspersönlichkeiten umgeben ist?
Also das Erste, da gibt es zwei Dinge. Das eine ist die Stille. Die Stille sagt dir, wo du wieder auf Verhaltensweisen der Vergangenheit zurückgeworfen worden bist. Da spricht das Gewissen und das Gewissen lügt nicht. Dir wird in der Stille definitiv bewusst, was vorher gelaufen ist und was nicht. Das andere ist korrektiv in Form von Mitmenschen. Und zwar echte Freunde, die dir dazu, die dir nicht nach dem Mund reden, sondern die dazu bereit sind, dir auch die Dinge so zu sagen, wie sie sind. Und das ist das allerhöchste Gut. Und da komme ich wieder zur Demut. Ja, dass wir in der Begegnung mit Menschen, die es gut mit uns meinen, ja, wachsen können. Und es sind die Menschen, die es gut mit uns meinen, die uns ehrlich sagen, wie es um uns steht und wie wir uns verhalten. Und ich habe das gerade heute, hatte ich das in einem Zoom. Wir haben heute im Corona-Jam ging es um die Diskussion, wann wir die Hotels öffnen, jetzt, wie gehen wir damit um, mit der, ich muss gleich schnell Strom finden. Wie gehen wir mit den politischen Entscheidungen um? Und da haben die Mitarbeiter mir sehr klar die Grenzen aufgezeigt, weil ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin und haben das hervorgebracht, was ich gepredigt habe, in dem Moment aber nicht berücksichtigt habe. Und meine letzte Aussage war heute in dem Zoom, war, dass ich mich dafür bedankt habe, dass ich in meinen Mitmenschen ein Korrektiv habe und sie auch mich immer wieder zurückführen zu dem, wofür ich mich ausspreche, auch ganz besonders dann, wenn ich mich nicht daran selbst halte. Also Stille und das Korrektiv in Person von Menschen, die es gut mit mir meinen. Ich bin in einer Minute wieder da, ich muss so den Stecker anstecken.
Ihr seid weiterhin eingeladen. Also Reus Frage, deine ist ja noch offen. Dann haben wir gleich noch eine weitere. Und ihr seid weiterhin eingeladen, auch noch dann Fragen zu stellen, wenn sich welche ergeben sollten.
Ja, passt. Dose finde.
Ja, hier.
So, Entschuldigung, da ist er wieder mit Stroh.
Ich glaube, Bodo, es war noch der zweite Teil der Frage, offen von Roy. Was mache ich, wenn ich mehr von Vorgesetzten und weniger von Führungspersönlichkeiten umgeben bin?
Ich glaube, dass mein Verhalten unabhängig ist davon, von wem ich umgeben bin. Also ich höre ja auch öfter mal Aussagen, ja, mein Vorgesetzter, unser Budget, wir haben 40.000 Leute in der Organisation, ich bin morgen wieder bei der Deutschen Bank, ja, da sind 40.000 Menschen in der Organisation auch. Und dann höre ich in großen Organisationen jetzt, höre ich ganz häufig die Struktur, die Organisation, die vielen Menschen, die als Vorwand dafür genutzt werden, vielleicht das eigene Verhalten nicht auf den Weg zu bringen. Ja, und das, was ich dort sage, der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben und das, worauf wir Einfluss haben, das ist ja das, worum es geht. Das ist die Kernfrage auch der stoischen Philosophie. Worauf habe ich Einfluss? Und Einfluss habe ich auf mein Verhalten und nicht auf das Verhalten der anderen. Und wir haben vorhin das Thema Kritik gehabt. Wenn jetzt mir jemand eine Kritik entgegenbringt und es wird gesagt, wenn mir bringt einer Kritik entgegen, dann liegt die Entscheidung bei mir, ob meine Reaktion darauf dazu führt, dass unsere Beziehung weiter gestört bleibt oder noch weiter gestört wird oder aber, ob unsere Beziehung sich weiter optimiert. Beispiel, Mitarbeiter hat mir gesagt vor ein paar Jahren, Bodo, du fährst leicht aus der Haut. Das könnte ja auch nicht ein Mitarbeiter sein, sondern irgendein Vorgesetzter oder eine unreflektierte Führungskraft. Ist ja wurscht. Ja? So, der ist ein Mensch. Keine Position, sondern Mensch. Dann kann ich einmal reagieren und sagen, okay, lieber Heiko, hast du noch alle Latten am Zaun? Ich meditiere jeden Tag. Ich kann gar nicht aus der Haut fahren. Das ist per se schon mal nicht möglich. Was bildest du dir überhaupt ein? Geh mal selbst in dich und denk mal darüber nach, was du so sagst. Ja, also ich könnte die Kritik voll abledern. Was wäre die Folge? Die Folge wäre, die Beziehung zu ihm wäre noch gestörter. Definitiv. So, dann kann ich aber auch sagen, lieber Heiko, du, wenn du das sagst, dann muss da was dran sein. Mir selbst ist das gar nicht bewusst. Erinnerst du mich das nächste Mal? Machst du mich darauf aufmerksam, wenn du das Gefühl hast, dass ich wieder aus der Haut fahre? Das würde mir sehr helfen, mich persönlich weiterentwickeln. Das ist die andere Verhaltensweise. Das Ergebnis ist vollkommen unterschiedlich. Das eine Mal habe ich vollkommen die Beziehung gestört und das andere Mal habe ich die Beziehung aufgebaut. Beim zweiten Mal wird Heiko sich mir verbunden fühlen, wird sich ermutigt fühlen, mich darauf hinzuweisen, wenn es bei mir mal nicht so gut läuft im Kopf. Ja, und das ist unabhängig von der Struktur, das ist unabhängig von der Organisation, das ist unabhängig von den Menschen. Und das ist das, wofür ich Werbung machen möchte, ist, und das ist ja auch das, diese stoische Philosophie, das ist die, oder die Diskretio. Lerne zu unterscheiden zwischen dem, was du beeinflussen kannst und was du nicht beeinflussen kannst. Und alles, was über deine eigene Entscheidung und über dein eigenes Verhalten hinausgeht, kannst du nicht beeinflussen. Also lass dich dadurch nicht belasten. Und das hat was mit Demut zu tun. Die Fähigkeit, sich darauf einlassen zu können, sich nicht belasten zu lassen durch das, was ich nicht beeinflussen kann, erfordert Demut. Das heißt nämlich nichts anderes, ich habe nicht alles außer Kontrolle. Und ich fand mal was ganz Schönes für Menschen, die beten. Da hat mich mal jemand gefragt, was ist denn Beten? Ich sagte, Beten ist ein ganz wunderbares Eingeständnis dafür, dass ich nicht alles unter Kontrolle habe. Weil sonst würden die Menschen ja nicht um oder für etwas beten. Ja, also das finde ich auch so ein schönes Bild. Ja, dass man sagt, hey, warum beten Menschen? Ja, sie bitten um etwas, aber sie bitten ja nur deshalb darum, weil sie es selbst nicht unter Kontrolle haben. Sonst würden sie ja nicht beten, sonst würden sie es selbst machen. Und ist so etwas, wo ich so einladen möchte, damit zu spielen. Ne? Also was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen? Und dann eben sich 1000% auf die eigene Entscheidung und auf das eigene Verhalten abzustellen und sich nicht durch das Verhalten anderer Menschen entmutigen zu lassen. Das wäre so mein Gedanke. Ich habe aber noch eine Frage an dich, Roy.
Danke.
Ja. Wir haben uns das letzte Mal gesehen und da ging es um Fasten. Und da hast du einen Namen genannt, den habe ich nicht ganz verstanden, eines Fastenmediziners. Magst du den nochmal wiederholen?
Ja, das ist mein Chefarzt, Professor Dr. Andreas Michalsen.
Ah, Michalsen, okay. Vielen Dank. Das hatte ich vergessen, aber ich habe mich mit Fasten ja beschäftigt und ich wollte diesen Namen, ich habe ihn nicht drauf, aber jetzt habe ich es gemerkt, ich werde es mal aufschreiben und dort weiter nachgucken. Danke dir.
Alles klar.
Ja, vielen Dank für die Frage, Roy. Patrick.
Ja, auch von mir einen schönen guten Abend aus Mittelhessen. Vieles von dem, was gerade schon gesprochen wurde oder wurde, was auch du schon gesagt hast, beantwortet meine Frage, die ich dir stellen will. Aber es geht explizit darum, dass ich, und das beschäftigt mich schon etwas länger, dass ich derzeit ein Studium absolviere mit dem Ziel, dass ich irgendwann mal als Grundschullehrer aktiv sein werde. Mhm. Und ich weiß auch, dass du selbst als Student tätig warst, ich glaube BWL und Sinologie, wenn das korrekt ist. Und in deinem ersten Buch hast du sehr gut beschrieben, so wie es mir geht, dass es das reine Bulimie-Lernen ist, wo der Sinn natürlich sehr gering ist und das natürlich aber dann auf der anderen Seite wieder davon abhängig ist, was von der Universität herkommt, aber nicht von einem selbst. Also manch anderer kann unfassbar gut auswendig lernen, andere wiederum nicht. Aber es hat gar keinen Einfluss darauf, was denn letztlich mal danach ist. Ganz stumpf gefragt, welchen Rat hast du da für mich allgemein? Weil mir fällt es sehr schwer, manchmal von dem zu unterscheiden, für was tue ich das gerade? Wieso dauert das noch 2 bis 3 Jahre, bis ich dann das machen kann, was ich überhaupt machen will in beruflicher Hinsicht? Und wieso muss ich das dann jetzt überhaupt machen? Wieso muss ich da durch?
Ich möchte da eine Aussage nehmen von Viktor Frankl, die mir hilft. Wer ein Wofür hat, der erträgt fast jedes Wie. Also wenn du weißt, wofür du es tust und das, was du tust, tatsächlich aus dem tiefsten Inneren entsteht, wenn du eine große Sehnsucht danach hast, junge Menschen dabei auf ihrem Weg zu begleiten, aus der Abhängigkeit heraus in die Eigenverantwortung, du ein ganz kraftvolles Bild hast, dann wird dir das nicht mehr so schwer fallen. Also die Frage ist, aus welcher Quelle du schöpfst, wenn du das Grundschulamt dort anstrebst. Was ist das, was dich bewegt? Da vielleicht für dich noch stärkere Bilder auch zu entwickeln, davon, wie du dich mit den jungen Menschen siehst und was das, was du mit den Menschen tust, für diese Menschen bedeutet. Und zwar richtig bildhaft vorzustellen. Denn die inneren Bilder sind die Mutter unserer Wünsche. Ich habe das im letzten Buch jetzt, was erscheint, einmal so beschrieben. Wir machen uns ja Bilder von uns selbst. Der eine sieht sich vielleicht als Manager, der andere sieht sich als Rockstar auf der Bühne, der andere sieht sich als kreativer Maler irgendwo. Er hat ein Bild von sich. Der andere sieht sich in einem tollen Auto durch die Gegend fahren. Der andere sieht sich wie ein Künstler, Schriftsteller aussehen. Er macht sich ein Bild davon, wie er sich wünscht als Mensch, das Selbstbild. Und dieses Bild, was ich mir von mir selbst mache, wirkt ganz unbewusst auf die Wünsche, die ich in mir trage und auch formuliere. Und alles in mir wird sich darauf ausrichten, dass genau das so wird. Bei mir ist das keine fachliche Geschichte, sondern ich sitze in 40 Jahren in meinem Ohrensessel. Ja, du hast es gelesen wahrscheinlich, als Großvater auf meinem Schoß Enkelkinder, um ihnen zu guten Nachtgeschichten zu erzählen von glücklichen Menschen. Ich weiß, dass ich niemanden glücklich machen kann, aber als Mensch und Unternehmer habe ich Möglichkeiten, dass Menschen für sich das finden, was sie ein Stück weit glücklicher macht. Das ist mein Bild und das ist so kraftvoll, dass es mich durch jede schwierige Phase führt. Egal, ich habe das sogar einen Körperankerpunkt verortet unterhalb meines Bauchnabels, dass ich das rein meditiert habe. Ich stelle mir das vor und ich brauche das nur zu berühren, dann habe ich diese Energie, diese Emotionalität, die damit einhergeht. Also finde für dich ein Bild, ein wirkliches Bild, mal es, ein Foto oder stell dir etwas vor, wo du dich siehst mit diesen jungen Menschen und was aus diesen jungen Menschen wird, wenn sie dich erfahren haben als Mensch, der ein ehrliches Interesse daran hat, für diese jungen Menschen da zu sein. Dann wirst du alles, was sich dir auf dem Weg dorthin in den Weg stellt, wegbügeln, wenn es das ist, was deiner Sehnsucht, deinen Träumen entspricht.
Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Eine letzte Frage von Julia.
Ja, hallo allerseits aus Hamburg. Und ich habe vor einem halben Jahr meinen Vater verloren durch einen Unfall. Und ich bin für das, was wir hatten, sehr dankbar und auch in gewisser Weise demütig. Gibt es da noch Anregungen, Denkweisen, wie man da vielleicht noch ganz gut mit umgehen kann? Also auch mit dem Verlust im Grunde genommen.
Ja, du hast es in der Frage, die du formulierst hast, ich glaube, ein Stück weit schon selbst mit beantwortet. Es geht tatsächlich um diesen Weg, Trauer in Dankbarkeit zu wandeln. Das braucht natürlich seine Zeit. Ja, die Trauer braucht ihren Raum, ist genauso wichtig. Ja, denn das ist ja letztendlich ein Zeichen dafür, dass etwas verloren oder jemand nicht mehr da ist, der mir viel bedeutet. Das ist ja ein Ausdruck tiefer Verbundenheit. Und ich kann diesen Menschen in meiner Dankbarkeit für das, was ich mit diesem Menschen erlebt habe, weiterleben lassen. Nicht hier und nicht physisch, aber in meinem Geist. Mhm. Und ich glaube, das ist eine sehr hohe Form der Wertschätzung auch dem Verstorbenen gegenüber, ja, dankbar zu sein für das, was gemeinsam erlebt worden ist. Und das sind nicht nur die schönen Dinge, sondern vielleicht auch gerade die nicht schönen Dinge, weil sich aus diesen nicht schönen Dingen wieder Gelegenheiten entwickelt haben, die zu einer Entwicklung geführt haben. Also bedingungslos dankbar dafür zu sein. Und du hast es selbst beantwortet. Es geht über einen längeren Zeitraum darum, Trauer in Dankbarkeit zu wandeln, um dann dankbar zurückzuschauen auf das, was war. Und es darüber in das Leben zu überführen, in dein Leben zu überführen. Mhm. Okay. Das wäre so mein erster Impuls. Aber du hast es schon selbst mitgebracht, finde ich.
Dann bin ich ja schon auf einem ganz guten Weg. Dankeschön.
Okay. Auch wenn wir ein paar Minuten überziehen, würde ich gerne noch die Frage von Christian zulassen und dann gehen wir in die Zielgerade.
Ich wollte noch einmal an die Frage von Patrick anschließen und zwar nach den Wünschen und Bildern, die man sich quasi als Zukunftsvision sich aufstellt. Hast du noch Hinweise dafür, wie man an diese Ziele und Wünsche möglichst gut rankommt?
Da kommt wieder die Stille ins Spiel. Es geht letztendlich darum, manche nennen es die Stimme des Herzens, manche nennen es das Gewissen, die innere Stimme zu hören und zu fühlen. Und ich beschreibe im letzten Buch drei Wege letztendlich, sich dessen bewusst zu werden. Das eine ist der Weg zurück in die Kindheit, sich zu versuchen, sich zu erinnern an eine Situation, in der ich dieses Wohlbefinden, dieses Glücksgefühl hatte. Und dann zu schauen, was war denn das, was dazu geführt hat, dass ich mich so wohl gefühlt habe. Und das Bild zu verknüpfen mit dem, was ich heute tue. Also da haben wir tatsächlich ganz viele Beispiele. Wir arbeiten tatsächlich so mit unseren Mitarbeitern auch, dass wir sie einladen, okay, was war ein Erlebnis in der Kindheit oder Jugend, wo du das Gefühl hattest, das war der absolute Wahnsinn. Was hast du dort konkret getan? Wie sah das aus? Worum ging es dort? Und dann den Übertrag zu finden auf das, was ich tue. Ich möchte ein kurzes Beispiel dafür geben. Eine Mitarbeiterin, die Assistentin meiner Mutter war, dort oben, meine Mutter hat das Büro oben und oben, man spricht immer so vom Elfenbeinturm, da sitzt die liebe Brigitte. Und die hatte immer das Problem, dass keiner sie angesprochen hat, weil keiner wollte so dicht mit dem Menschen zu tun haben, der mit der Geschäftsführung zu tun hat. Das ist immer gefährlich, ne? Also sie saß dann in ihrem Elfenbeinturm und das war eigentlich keine schöne Zeit so für sie. Sie wurde sogar mal als Admiral und Oberst bezeichnet. Also sie hatte kein gutes Bild, ja, das sie in sich trug und auch ihr entgegengebracht wurde von den Mitarbeitern. Sie war abgekapselt von dem Rest der Gemeinschaft. Sie war ausgeschlossen, weil sie zu nah an der Geschäftsführung dran war. Ist Jahre her. So, dann habe ich sie darum gebeten oder wir gebeten in der Gruppe, sich vorzustellen, was sie als ihr ein schönes Kindheitserlebnis. Und dann sagte sie, hat sie erzählt, ja, sie ist in Südamerika groß geworden und ihr schönstes Kindheitserlebnis bestand darin, dass sie eben sich auf einen großen Mangobaum geflüchtet hat, auf dieser Plantage, sich dort oben hingesetzt hat und von oben das Treiben angeschaut hat, sich wohlgefühlt hat, sicher gefühlt hat und dort war ihr Platz. Also man kennt das vielleicht, auf dem Baum sitzen ist für ein Kind immer toll. Ja, da hat man alles im Blick und fühlt sich sicher. Das war so ihr Bild, sagt sie, das waren die schönsten Momente meiner Kindheit. Gut, nächste Aufgabe ist es, was kann das, was du als Kind so geliebt hast, zu tun haben mit dem, was du heute arbeitest? Und dann braucht es ein bisschen und die Mitarbeiter haben ja auch dabei geholfen, das zu unterstützen. Und dann hat sie diesen Elfenbeinturm, in dem sie sitzt, ausgetauscht gegen den Mangobaum. Und sie sah sich nicht mehr im Elfenbeinturm, sondern im Mangobaum. Und kam wieder mit sich in Berührung und mit ihrer Kraft und wusste ganz genau, wenn ich Informationen brauche, dann gehe ich runter und hole mir die, weil ich darf nicht darauf warten, dass jemand hier hochkommt und sie mir bringt. Ja, also das waren so die Bilder, die plötzlich entstanden. Und dann kam Monate später ein Schreiben, hatte ich auf dem Schreibtisch liegen, da ging es um Sicherheitsstandards und ich kann keine Systeme leiden, die den Menschen die Fähigkeit absprechen, Verantwortung zu übernehmen. Und ich habe dann nur draufgeschrieben, wer kümmert sich eigentlich um diesen Rotz hier? Können wir eigentlich nicht Selbstverantwortung übernehmen? Brauchen wir irgendwelche Sicherheitsbeauftragten? Also ich war da richtig angepiekst. Und habe ich das weggegeben, dieses Schreiben, weil ich bin ja auch emotional manchmal, auch ein Mensch. Ja? Und dann saß ich auf Borkum und dann bekam ich eine Mail, bitterböse, von dieser Brigitte, die mir schrieb, Bodo, das ist respektlos, was du schreibst. Ich setze mich für die Sicherheit der Mitarbeiter ein und Freude macht mir das auch nicht, aber das muss sein. Und wie du damit umgehst, das ist die höchste Form der Geringschätzung, die ich hier erfahre. Und da habe ich gedacht, hollala, diese Frau ist 20 Jahre geprägt worden von einem älteren Unternehmertum und die schreibt mir als Geschäftsführer eine Mail. Das hat sich bisher im Unternehmen, glaube ich, in dieser krassen Form noch keiner erlaubt. Und ich dachte, boah, das ist ja cool. Bin zu ihr hin, Tage später. Und da habe ich gesagt, Brigitte, wer hat denn da eigentlich geschrieben? Und da guckte sie mich nur an und sagte, das kleine Mädchen vom Mangrovenbaum. Ja, also sie saß nicht mehr verängstigt in ihrem Elfenbeinturm, sondern sie hat diesen Kontakt über das Bild aus ihrer Kindheit aufgebaut zu sich selbst und war voll in ihrer Kraft und war mutig und stark. Und das ist eine Möglichkeit, mit diesen Bildern in Kontakt zu kommen. Was ist das, was ich als Kind geliebt habe? Wo war diese eine Situation und welchen Bezug gibt es? Und ich habe in meinen Büchern, ganz besonders in Kraftquelle, aber auch in dem neuen Buch, und eigentlich in allen findet ihr das überall wieder, wer es gelesen hat, es geht immer um diesen Bezug zwischen dem, was ich als Kind geliebt habe und dem, was ich heute tue. Finde ich dort eine Verbindung? Komme ich dort in meine Kraft mit diesem Bild? Das so als Impuls.
Danke, das nehme ich erstmal mit.
Ja, vielen Dank, ihr Lieben, für die wunderbaren Fragen. Wirklich sehr schön. Bodo, jetzt für heute so zum Ende ein paar Gedanken zum Abschluss.
Ach, ich sehe nun einige auch schon zum zweiten und zum dritten Mal und ich bin wirklich, wirklich sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit, dankbar für das Interesse an diesen Themen, weil das sind ja nicht gerade Themen, die jetzt überall so, wie ich gerade sagte, en vogue sind, aber dass ihr euch dafür interessiert, dass ihr euch für diese Themen interessiert, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr so gute, tolle Fragen auch stellt. Das sind so wertvolle Fragen. Die Fragen sind das Wertvolle in diesem Dialog, auch wenn über den Dialog dann alle ja noch mehr auch erfahren dürfen. Und ich sage einfach von ganzem Herzen Dankeschön. Danke, dass ihr teilhabt, mitmacht und damit ihr auch etwas ganz Gutes bewirkt. Es ist ja das Trinkgeld, was für die Mitarbeiter, die gerade nicht arbeiten können, dadurch aktiv wird, die sind fleißig dabei, Videos zu produzieren. Und je häufiger die Videos geliked und geteilt werden, fließt das Geld, was hier reinkommt, dann darüber in ihre Trinkgeldkassen. Und die freuen sich wahnsinnig. Das macht den Spaß. Und ja, es ist einfach eine Freude, auch in dieser Zeit diese Themen zu bewegen, die Zeit dafür zu haben. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal wirklich alles, 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 alles Gute.